Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und der Special Review zu NXT Vengeance Day 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, mal wieder NXT-Time. Wie gehypt warst du hier im Vorfeld auf die Show?
NXT-Time finde ich ein starker Gag. Muss ich direkt mal meinen nicht vorhandenen Hut ziehen. Finde ich gut, sollten wir beibehalten. Mein Hype hat sich in Grenzen gehalten, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe mich jetzt ja wirklich auch mit NXT im Laufe der Reviews, die wir gemacht haben, angefreundet.
Ne? Stockholm-Syndrom.
Genau, stimmt. Ich habe mich ja wirklich angefreundet. Aber auch bei der Karte habe ich mir gedacht, boah, ich habe mich da so ein bisschen schwer getan, muss ich ganz klar sagen.
Mir fehlten ja auch so ein bisschen die ganz, ganz großen Dinger. Also klar, man hat natürlich ein großes Rematch dann im Main Event gehabt mit dem Steel Cage Match zwischen Braun Breaker und Grayson Waller. Aber so der ganz große Hype, der hat dann eben bei mir auch so ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube, da kann man dann direkt einsteigen in die Card. Was wichtig ist, ist natürlich zu erwähnen, dass gerade für dieses Main Event Match wurden dir dann im Vorfeld via Twitter, via Kickoff Show und auch per Kommentar wurde dann ja klar gemacht, ach ja, Cage Match, übrigens nichts mit hier Escape über den Käfig drüber weg oder sonst irgendwas, sondern nur Pinfall oder Submission. Das sollte ja dann im späteren Verlauf noch eine gewichtige Rolle spielen. Aber steigen wir dann doch gleich ein hier mit dem, vielleicht erstmal mit dem Fakt, dass wir hier nach etwas längerer Zeit, also es ist nicht so lange her, wie es die Kommentatoren gesagt haben, mal wieder von einer größeren Crowd gewesen sind. Also wie hast du das hier gesehen eigentlich? Also wir waren mal nicht im Performance Center, sondern wir waren ja diesmal in Charlotte, North Carolina im Spectrum Center mit doch jeder Menge Zuschauern vor Ort, also das heißt so 5000 plus. Ich finde, das hat auf jeden Fall schon mal der Show ein anderes Flair gegeben, oder?
Ja, witzig. Kommen wir gleich noch zum Intro. Wegen anderes Flair geben. Aber ich fand's super geil, mal wieder ein NXT zu sehen, was nicht in diesem Performance Center ist. Das hatte eine ganz andere Stimmung. Man hat auch gemerkt, dass die Crowd noch nicht so in dem Produkt drin ist, wie damals im NXT-Produkt, muss man ganz klar sagen. Also die Crowd war jetzt nicht dauerhaft laut. Wo man auch ganz klar sagen muss, natürlich bei den sonstigen NXTs wurde auch noch ganz, ganz doll Geräusche eingespielt. Das darf man auch nicht vergessen. Aber auch hier, ich mag's. So können die Leute auch wieder Erfahrungen sammeln, können sich ihre Crowd-Reactions verdienen. Auch gerade da ist es wichtig, weil wir kritisieren ja auch immer ein bisschen, ja, die sind im Ring noch nicht so weit. Und auch zu lernen, mit dieser größeren Crowd zu agieren, gehört auch ganz klar dazu, zu diesem Lerneffekt, weil das Ziel ist ja irgendwann das Main-Roster und dann in die Zehntausender-Hallen rein, dann solltest du das im Normalfall können und nicht nur vor 300 Leuten. Und ich finde das super, das gibt dem Ganzen eine viel größere Wertigkeit, hat mich richtig, richtig gefreut, dass die wieder unterwegs sind.
Genau, letztes Mal vor großer Crowd war übrigens beim WrestleMania-Wochenende im vergangenen Jahr, also bei NXT Stand and Deliver, das war dann in der American Airlines, im American Airlines Center, falscher Artikel vorneweg, in Dallas damals. Ich fand's auch schön. Also ich finde, das hat auch direkt dem Ganzen so ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, eine größere Wertigkeit gegeben und man hat auch gemerkt, dass den Wrestlern hier und den Wrestlerinnen das wichtig gewesen ist. Du hast gemerkt, dass die gehypt und pumped sind einfach vor der Show. Und du hast es gerade angesprochen, vielleicht sollten wir über das Intro nochmal sprechen. Stichwort Charlotte Flair. Was war das?
Also laut meinen Notizen war das Intro sehr, mit drei E's, also sehr langatmig und auch langweilig. Das hat mir gar nichts gegeben.
Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz genau verstanden, was man mir da darstellen sollte. Also die hat ja da die Ansagerin gemacht. Du hattest so ein bisschen Publikum drumherum. Das weiß ich, so eine richtige Modenschau war es ja nicht. Was sollte das denn sein? Also ne, wurden die nachher verkauft? Also war das so Fleischbeschau oder was ja, ist da passiert?
Gegenüberstellung, so hier, das ist der, einmal kurz erklären.
Aber dafür war es nicht feierlich genug für so eine Kampfpräsentation quasi, oder?
Ja, also wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Es ging auch viel zu lang und war dafür viel zu langweilig. Ich muss mal ganz klar sagen.
Ja, also hat mir auch nicht wirklich gefallen und wie gesagt, nicht on point. Aber starten wir doch mal mit einem Match. Da wurde auch sehr viel drüber geredet und das nicht nur wegen dem gebrochenen bzw. ausgekugelten Finger von Dijak. Im ersten Match geht es um die NXT North American Championship zwischen dem Titelträger Wes Lee und eben jedem Dijak. Und Kai, ich habe über dieses Match sehr oft gelesen, das ist ja wie ein Kampf, der früher bei NXT Black and Gold hätte stattfinden können. Also zwei talentierte Leute mit Indie-Erfahrung, die hier wirklich 15, 20 Minuten, jetzt hier waren 17, Vollgas geben, crazy Spots zeigen, Kick-Out-Festival. Wie ging's dir hier?
Ja, also muss ich zustimmen. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein klassischer NXT-Takeover-Opener. Also wo du dann Match vorne ranpackst, wo die Leute dann auch Bock drauf haben. Ich finde trotzdem hat sie so ein bisschen gelitten, dass die Crowd, also generell im ganzen Event, die Crowd war nicht 110% dabei. Die hatten zwar Lust und auch Spaß, aber du hast halt gemerkt, muss man ganz klar sagen, es ist nicht mehr das Roster von damals. Also es ist nicht mehr, wo du sagst, der Opener ist Velveteen Dream gegen Aleister Black, wo die Crowd komplett ausrastet schon beim Entrance. Das hast du gemerkt. Also das wird noch ein weiter Weg, aber deswegen bin ich erstmal zufrieden. Zum einen natürlich, dass sie wieder on the road sind und wie man es hier auch macht, weil auch in Wesley, der war ja hier ganz klar in dieser Underdog, ich steck alles ein Rolle. Also ich kämpfe von unten nach oben, ich kassiere einen dicken Move nach dem anderen, ich komme aber wieder raus, hab meine Hauptspots, da verschiedene Sachen natürlich auch dann dementsprechend spektakuläre Aktionen. Also es ging ja auch hier schon darum, über 16 Minuten auch Dijak als starken Gegner zu präsentieren. Aber ich fand es über weite Strecken war es schon ein, das ist unser North American Champion Wesley Showcase.
Ich finde, es hat ein bisschen was von beidem gehabt. Am Anfang war natürlich gerade diese Dominanz von Dijak ganz, ganz klar ersichtlich und dann auch noch mit einem ganz großen Ausrufezeichen, als es diesen Death Valley Driver draußen auf den Boden gegeben hat. Lange Dominanzphase, längere Dominanzphase, dann aber auch haben wir auch so eine Phase gehabt, wo wir dann ja einen USD nicht nur zurück haben kommen sehen, sondern danach auch wirklich, wo er nochmal in die Bedrängnis gekommen ist. Wir hatten eine lange Submission-Phase in diesem komischen Crossface Chicken Wing. Ihr könnt ja,
das
sehen,
sah nicht gut aus.
Ich mach gerade Anführungsstriche. Was war denn das? Marke Polizeigriff oder was? Also hinten den Arm auf den Rücken gedreht und vorne. Was und war denn das
so
für ein
Chokehold?
Ja, aber so wir leben, also das ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber wir leben in einer Zeit, wo MMA/UFC allgegenwärtig ist. Wir wissen, wie Chokeholds funktionieren. Und Chokeholds funktionieren normalerweise nicht mit einem Arm lasch um den Hals gewickelt. Das hat mich genervt.
Ja, ey, ganz ehrlich, wir haben 10 Jahre STF hinter uns, ne? Ich beschwere mich über gar nichts. Also, ich bin mit dem STF groß geworden. Ich bin mit jedem Submission-Move zufrieden. Also, ja, aber ich fand es auch ganz komisch. Gerade dieser Crossways Chicken Wing, der sah ganz, ganz merkwürdig aus. Weil es auch erst gefühlt so eine Runde im Kreis gelaufen. Also, weiß ich auch nicht. So, guck mal hier, das ist Wesley übrigens. Schaut ihn euch alle an.
Ja, also,
aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, also auch bei dem Match hier, ich mag es, dass sie viel versucht haben, dass sie auch viel Verrücktes versucht haben. Das hat aber auch zur Folge, dass nicht alles ganz sauber war. Also gerade diese Powerbomb Hurricane Runner Konter vom Top Rope, das war aber auch ganz gefährlich, ne?
Ja, ja, klar.
Also wieder
ja.
Auch ein Dijak da noch im letzten Hundertstel, könnte man quasi sagen, noch seine Rolle geschafft hat, um nicht auf dem Nacken zu landen. Also hier war schon auch vieles dabei, was fieser hätte enden können. Übrigens auch da zu dem Thema, was du schon angesprochen hattest, die Fingerverletzung von einem Dijak, wo der Finger ja ganz, ganz böse abstand. Du hast mir das Bild ja schon geschickt, bevor ich das Match gesehen habe. Wo ist es passiert? Ich habe die ganze Zeit drauf geachtet, weil ging dann auch nicht anders. Wo ist es passiert?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht genau, wo das passiert ist.
Weil ich dachte mir, du musst es ja irgendwo merken. Also, das sah ja schmerzhaft aus, aber gedacht, irgendwo muss er ja zeigen, ich habe mich jetzt gerade verletzt und hat dann immer geachtet, ist er jetzt beim Ref, ist er irgendwo, aber ich habe es nicht gesehen.
Ich habe es auch nicht gesehen. Also man hat irgendwann mal gegen Ende, konnte man ja sehen, da hat Dijak so nach oben gegriffen und da konnte man sehen, dass ein Finger komisch absteht. Aber ansonsten, nee, keine Ahnung, wo das passiert ist.
Aber harter Hund.
Ich mochte in der ersten Phase des Matches, mochte ich eigentlich ganz gern, dass gerade Dijak sich so ein bisschen zurückgenommen hat und wirklich diesen Big Man-Faktor stärker ausgespielt hat, als wir das in der zweiten Hälfte des Matches gesehen haben. Weil das ist ja für mich immer so ein Problem am Dijak-Charakter gewesen, dass er eigentlich so jemand ist, der über die Körperlichkeit, über die Größe kommen muss und über die Stärke kommen muss, aber letztlich dann halt irgendwann einfach sagt, ach komm, weißt du was, scheiß drauf, ich kann auch Flips und ich kann hier 1000 Mal Kickouts und ich bin sehr hohl, ich bin irgendwie alles.
Aber Also ja. Das ist es, warum er auch da ist, ne?
Ja, weil, ja,
wenn aber er jetzt nur der 10. Big Man ist, so dafür, also dafür, dass er ein Big Man ist, hat er einen zu langweiligen Körper und der kommt halt wirklich darüber, dass du sagst, Mann, der ist 3,80 Meter groß und springt dir, also das ist der Dijak Selling Point, ne? Also ich weiß, das hast du damals schon beim Karat kritisiert. Ich hab's schon damals gesagt, ja, aber deswegen ist der hier. Also deswegen mögen die, wäre das nur ein Big Man, dann würdest du vielleicht sagen, oh, geil, Dijak. Aber dann würden alle anderen Leute sagen, Mann, ist der langweilig. Also der lebt halt davon, dass er dieser große Typ ist, der die Flips macht.
Ja, nächster Punkt, den ich kritisieren möchte, ist der Faktor, wieso muss denn Dijak sich in einem Match, wo er wirklich on top ist eigentlich und wo er der dominante Wrestler sein sollte, wieso müssen wir denn hier so einen Moment haben, wo er einsteckt, Kicks an den Kopf, Running Knees und ich habe keine Ahnung was alles kassiert und dann auch noch sagt, hier komm jetzt, gib mir mehr. Klar kann man sagen, das soll zu diesem Wrestler-Typen passen, soll zum Charakter passen, den er da eben darstellt, aber in dieser Heel-Face-Konstellation war mir das hier auch da wieder ein bisschen too much. Wie war es bei dir?
Ja, verstehe ich.
Okay.
Also, aber ich glaube, das und steht und fällt halt auch, glaube ich, so ein bisschen damit. Das sind ja auch die Sachen, die Leute ansprechen, wenn sie sagen, es war ein klassisches NXT Black and Gold Opening Match, ne? Weil die haben ja auch davon gelebt, dass sie sehr Indie-esque waren.
Ja.
So, oder eben eine gute Story hatten.
Ja. Ja, wobei das dann auch andere Typen gewesen sind. Ne? Aber damit, ich habe wirklich in dieser Darstellung, wie er jetzt präsentiert wird, auch dadurch, dass er jetzt ja so einen etwas größeren Charakter hat, so eine größere Persona hat, als er das in der Vergangenheit gehabt hat, tue ich mich da wirklich schwer mit. Ne? Ist diese Persona übrigens an Sin City angelegt, auch mit diesem Schriftzug und so? Ich glaube schon, oder?
Das macht Sinn. Ich habe mich immer gefragt, warum ist Terminator schwarz-weiß? Aber ja, es macht Sinn jetzt, wo du's, weil ich sehe mal dieses Outfit, das sieht halt aus wie das Outfit, was sich der Terminator klaut, als er nackt ist.
Ja.
Ich dachte erst, also warum kommt Dijak nicht erst nackt in der Halle und klaut dann eben seine Klamotten? Aber ja, es könnte Sin City sein. Nichtsdestotrotz, weil du die Persona ansprichst, ich finde die trotzdem sehr generisch und langweilig, ne?
Ja.
Also, so, der kommt halt raus mit seinem Lederlook und der Sonnenbrille und dann sagst du, oh, cooler Typ, aber das ist eigentlich egal.
Also ich habe sehr oft dazu gelesen, der sieht aus wie jeder generische Create-A-Wrestler in irgendeinem Smackdown vs. Raw-Spiel oder in WWE 2K-Spiel.
Das stimmt, das habe ich, glaube ich, sogar auch geschrieben auf dem Discord.
Na, warst du der kluge Mann, den ich hier zitiere, das ist doch schön.
Ja, genau.
kommen wir mal zum Finish, weil auch das fand ich, what the hell, ne? Also, da geht's ja raus, Lee wird in die Barrikade geschleudert, dann nimmt sich hier Dijak einen Stuhl. Nimmt sich einen Stuhl, Wesley kommt da drauf, dann nimmt er sich einen Besen, dann klemmt er den Besen da in den Stuhl ein, damit Wesley nicht mehr rauskommt, wo ich mir denke, ey, come on. Nimm wenigstens Klebeband oder sonst irgendwas. Ne?
Aber ja, das macht voll Sinn. Hast du mal versucht, da rauszukriegen? Das ist mega schwer. Also, das macht schon Sinn.
Das ist so wie der Hund, der einen zu langen Stock hat und nicht durch die Tür kommt.
Ja, aber da kommst du halt wirklich nicht raus.
Ja, aber du musst ihn doch nur an der Seite rausziehen.
Ja, wie denn? Du hast deine Hände nicht. Die sind eingesperrt. Wir machen das mal. Ich komme mal zu dir gefahren und dann machen wir mal ein schönes Video für Headlock Insta-Kanal, wie du dich dann mal befreist.
Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Dijak dann wieder in den Ring, braucht ewig lange auf dem Top Rope, springt dann den Flip nach draußen. Diesen Spot haben wir schon bei Keith Lee Matches unter anderem auch gesehen, aber dann kriegen wir auch eine Erklärung dafür, wieso er so lange gebraucht hat, weil Tony D'Angelo und Stax sind dabei und ja, dann trifft er die beiden. Und ich habe da nur gesessen und denke mir so, warum? Ich meine, klar, wir nehmen den Podcast hier jetzt vor der aktuellen Episode, vor der nächsten Episode NXT auf. Das wird eine Storyline-Verknüpfung geben, aber in dem Augenblick wird es einfach komplett random und Overbooking-mäßig. Wie ging's dir?
Ja, ich habe mich auch gefragt, warum ist jetzt Tony D'Angelo da? Und ich bin ja eh kein Fan von Tony D'Angelo, muss man natürlich auch sagen. Aber ich habe mich auch gewundert. Letztendlich bin ich aber dann in Anführungsstrichen zufrieden, dass man weiterhin mit Dijak plant, dass man ihm ein Programm gibt. Besser, als wenn er jetzt ein Match hat und dann wieder alles egal ist. Lass ihn gegen Tony D'Angelo fäden. Warum das jetzt alles so war. Und dann kam es ja auch sehr schnell zum Sieg nach dem Superkick. Und und der Finisher-Abfolge von Wesley Lee, und das war es dann auch. Es war komisch.
Ja. Also, ich glaube, bei mir klingt das Match jetzt negativer, als es ist. Ne? Das war super unterhaltsam, was die beiden gemacht haben. Aber man darf nicht drüber nachdenken.
Also, ja, das beschreibt es eigentlich sehr gut. Also einfach gucken. Ja. Ich glaube, wenn du in der Halle bist, hast du eine richtig geile Zeit. Nur natürlich, wenn du es unter einem Podcast-Aspekt guckst, ist es schwieriger.
Ja, so ging es mir halt wirklich. Ich habe mir das angeschaut, habe mir gedacht, so, boah, ist ja echt ein cooles Match. Und dann vergingen die Stunden und mal, das Finish fand ich von Anfang an Quatsch, ne, muss ich mal dazu sagen. Ne? Aber es vergingen die Stunden und irgendwie wurde das Match in meinem Kopf halt, in meinem Podcast-Kopf immer schlechter. Aber nichtsdestotrotz, also ich kann jeden verstehen, der das hier unterhaltsam fand. Das war einfach Vollgas und harte Aktionen, viele Near Falls, richtig krasses Tempo auch drin, gute Härte, komisches Finish am Ende, aber das hat schon Spaß gemacht. Also da kann man, glaube ich, jetzt echt nicht, also man kann meckern, aber dann ist es halt eben so. So, kommen wir zum nächsten Match. Klar, es gab zwischen wieder noch Trailer, es gab Interviews und so, aber nächstes Match ist das Match um die NXT Women's Tag Team Championships und dort treffen ja Kayden Carter und Katana Chance, die amtierenden Champions, auf Fallon Henley und Kiana James mit Brooks Jensen und Josh Briggs hier aufeinander. Und das ist ja so ein bisschen das Match der, ich sag mal, uneinigen Tag-Team-Partnerinnen hier mit Henley und James, die sich ja nicht so ganz verstanden haben, aber dann doch hier eben zueinander gewürfelt sind. Carter und Chance ja seit ja, gut über einem halben Jahr Champions, aber keine richtig große Geschichte gehabt. Und ähnlich endet auch dieses Match, beziehungsweise diese Titelregentschaft, finde ich, mit einem Match, wo ich sage, na gut, das war halt da, aber da war jetzt nichts Großes dabei. Wir haben klassische Isolationsphase gehabt, wir haben dann hinterher einen, das Comeback von den Babyfaces gehabt und dann einen unfairer Sieg, der natürlich eigentlich für Fallon Henley nicht so passt. Kiana James hat es natürlich gerne mitgenommen. Am Ende haben sie doch alles zusammen gefeiert und das war so ein Match, da bin ich rausgegangen und habe mir gedacht, ja, hat mich jetzt nicht so 100% überzeugt, weil auch gerade das Timing war dann auch hin und wieder mal off. Wir hatten ein paar ambitionierte Tag-Team-Manöver, gerade von Chance und Carter, aber auch das Finish war nicht 100% sauber. Und wie ging's dir denn?
Ich kann alles unterschreiben, was du sagst. Also gerade was die Title Reign angeht von Carter und Chance, die ist quasi egal. Also es hieß immer, die longest reigning Women's Tag Champs. Und ich habe mir gedacht, ja, aber es ist so Wumpe. Also weil die haben die Dinger so ein bisschen spazieren getragen, hatten auch ihre Matches. Davon ist so, ich habe sie ja mitbekommen. Davon ist keins im Gedächtnis geblieben. Das Einzige war noch der Entrance, wo sie da mit den Dingern durch die Crowd gekommen sind, mit diesen Luftpistolen. Daran kann ich mich erinnern, aber an das Match nicht. Also nee, das war alles nix Halbes und nix Ganzes. Ich bin auch weiterhin kein Fan davon, diese Women's Tag Belts zu haben, einfach nur um sie zu haben, weil das ist dieses Problem. Die Belts werden teilweise spazieren getragen, kriegen keine Storylines und wenn doch, dann haben sie sowas wie hier, was innerhalb von ein paar Wochen zusammengewürfelt wird und wo keiner wirklich emotionalisiert. Ja, und das Match, wie du gesagt hast, Timing war teilweise off. Manche Aktionen wirkten komisch. Wir hatten trotzdem hier und da ein paar ganz witzige Tech-Team-Aktionen. Aber auch alles nichts, was in Erinnerung bleibt. Unfairer Sieg von James und Henley mit den Füßen runterhalten dann. Ja. Ne?
Ja.
Jetzt sind's die Champs.
Ich bin mal gespannt, wo jetzt auch der Weg für Chance und Carter hinführt. Weil eigentlich sind die beiden, was so das Tag-Team-Wrestling angeht, sind die beiden gut genug fürs Main-Roster. Und da werden die auch eine gute Ergänzung für, weil ich finde, das sind absolut natürliche Babyfaces, die kommen gut rüber, die haben eine gute Chemie zusammen. Bring die doch ruhig da rein. Also, weil sie waren doch jetzt Longest-Reigning-Tag-Champs. Also, warum nicht? Und ja, geh halt. Aber das eben
auch, wenn du nur reinschmeißt, dann hast du es. Also klar, die Tag-Division im Main-Roster ist auch katastrophal, ne? Müssen wir nicht drüber reden, aber auch da, das ist halt ähnlich, wie du eine Shotzi hochziehst, ne? Ja, die haben jetzt die Sachen erreicht, aber ich finde, die sind noch nicht ansatzweise weit genug, um da vernünftig zu wresteln. Und das hast du auch hier in dem Match wieder gesehen.
Ja, aber beide nicht. Also innerhalb der Tag Team Division, finde ich, kann man das ganz gut kaschieren. Und obendrein haben sie da natürlich auch den Vorteil, dass sie mit anderen Frauen zusammenarbeiten können, die vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung noch mitbringen. Also sprich, da kann man dann eben auch noch von profitieren, gerade wenn man bedenkt, dass die dann on the road gehen. Ich glaube, es ist nicht so gesund für Leute, die, also die haben ja beide, also Chance hat so mittel bis wenig Erfahrung, Carter ist länger dabei, aber ich glaube, dass den beiden das auch gut tun würde, regelmäßig gegen Leute wie zum Beispiel in Io Sky zu wresteln oder gegen andere, weißt du? So, so denke ich mir das.
Ja, ja, dass du dann halt davon lernst.
Ja.
Ja, da bin ich bei dir. Übrigens auch hier wieder, ich habe den gleichen Fehler gemacht, weil meine Verlobte hat im Hintergrund God of War gespielt und dann wollte ich sie nicht nerven und habe dann natürlich das wieder mit Kopfhörern geguckt. Wenn man es mit Kopfhörern guckt, kann man ein Bukati viel, viel schlechter ausblenden. Und ja, ich weiß, wir sagen es jedes Mal, aber ich sage es ganz ehrlich, bis er da nicht mehr kommentiert. Mann, wir hatten da White Barrett bei, ne? Und jetzt müssen wir uns hier, ich kann es nicht anders sagen, diese Scheiße anhören. Wirklich, der redet irgendwas. Also, ey, ich bin ja schon nervig, ne?
Das aber stimmt.
Das, der sagt irgendwas und dann korrigiert den. Ich glaube, wer ist es? Vic Joseph, glaube ich.
Ja.
So, guck mal, schon allein damit bin ich besser informiert als Bukati über alle Matches an diesem Abend. weil ich weiß, wie der Co-Kommentator heißt. Der sagt irgendwas und in jedem Match dreimal muss er zurechtgewiesen werden, dass das, was er sagt, einfach falsch ist. Es ist nicht normal, wie scheiße dieser Mann kommentiert.
Ich verstehe auch nicht, warum man den an ein Mikrofon lässt, was 2,5 Stunden offen ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil er bringt halt nichts rein. Also er bringt keine.
Er widerspricht sich dann auch noch immer.
Ja, also er bringt keine Expertenexpertise mit rein, er bringt keine Gagdichte mit rein, also zumindest keine absichtliche. Und wenn dann auch keine gute, ne? Ich finde, dass er sich selber stellenweise sehr stark in den Mittelpunkt stellt mit seinem Quatsch. Und er hat halt eben eine Klangfarbe, die ich so echt schwer ertragen kann. Und das ist übrigens auch ein Feedback, was wir auch immer wieder vom Discord bekommen, ne? Also jetzt ohne da zu sehr drauf rumreiten zu wollen, aber wo viele sagen so, ich tue mich mit NXT schwer, weil ich Bukati als Kommentator so anstrengend finde und ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, also stellt euch mal vor, wenn ich so eine Stimme wie Bukati hätte und ich würde euch dann hier 2 Stunden was erzählen.
Und der Mann hat ja sogar einen Podcast.
ich weiß auch nicht, wie man sich den anhören kann. Ich weiß es nicht. Aber das Schöne ist ja, jeder hat einen Podcast. Also von daher.
Das stimmt.
Ach, keine Ahnung. Ich find's auch ganz grauenvoll. Und mir macht's auch teilweise die Matches kaputt, weil der auch kein gutes Timing hat in seinen Kommentaren. Er hat keine gute Wortwahl, was das angeht. Und oft sehr antiklimatisch. Dann rudert er eben rum und eiert rum in seinen Formulierungen. Mir macht das halt keinen Spaß, ihm dabei zuzuhören. Und du hast eben keine Alternative. Ich würde ja sogar den deutschen Kommentar hören, wenn es den gäbe.
Naja. Ich brauch wieder Stadion-Sound, nur wie es damals bei Sky da bei Premiere war.
Ey, ganz im Ernst, ich würde das liebend gern einfach selber kommentieren oder sonst irgendwas mit einem von euch zusammen. Aber
nee. Es wäre besser.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier das Damen- Tag Team Title Match muss man nicht gesehen haben. Ist Storyline Match im besten Fall noch mit den uneinigen Champs. Das wurde ja hinterher auch noch fortgeführt, dass sie dann eben miteinander noch was trinken gehen wollen und Party machen wollen. Also für den Moment waren sie da auf jeden Fall vereinigt. Ja, ne, ist halt so. Kommen wir weiter hier im Geschehen. Wie gefallen dir eigentlich diese Instagram-Einspieler, die wir hier gehabt haben? Wir haben ja unter anderem Drew Gulak und Hank Walker gehabt, wo es ja darum ging, dass Drew Gulak ja hier einen echten Wrestler aufbauen will und dann so ein bisschen drüber spricht, was hier bei Lee gegen Dijak passiert ist und dass Walker ja, der braucht erstmal ein paar neue Klamotten und solche Sachen. Wie gefallen dir diese Einblendung? Die haben wir, glaube ich, 2-3 Mal auch innerhalb von der Show gesehen.
An sich finde ich sie nervig und unnötig. Aber ich mochte den Walker-Gag. Mit dir, ich will ja einen Wrestler aufbauen und ich suche nicht jemanden, der mir mein Haus baut.
Ja.
So, den Gag fand ich ganz lustig, das muss ich zugeben. Aber an sich, weiß ich nicht. Also wir hatten es ja schon mal im Main-Roster, dass dann auch auf einmal alle die Shield-Videos gemacht haben backstage. ja. Ihr seid, wir leben in der Zeit von Social Media, ne? Also, ey, solange sie keine TikTok-Tänze machen, das sollen sie da ihre Sachen machen.
Kannst du auf TikTok gucken. Ja. Naja, was mir dann wiederum sehr gut gefallen hat, war mal wieder die Ansage und die Anmoderation und das Intro zu Carmelo Hayes, weil wir kommen zum nächsten Match. Es ist 2 out of 3 Falls, Carmelo Hayes gegen Apollo Crews. Also die merkwürdigen Locations für Titelfestlegungen von Apollo Crews geht weiter, diesmal im Friseursalon.
Das fand ich übrigens nicht gut.
Hey, wir waren schon beim Angeln, also von daher.
Ja, also das wirkte sehr, sehr, sehr stereotyp, ne?
Ein bisschen. Aber wir haben auch natürlich die Visionen gesehen von Apollo Crews. Mir hat dir erstmal das Intro gefallen hier für Carmelo Hayes. Ist ja wieder an Basketball angelehnt und so. Ich mag das ja ganz gern.
Dann kommen da seine Erfolge runter. Trick Williams announced, die generell mochte ich von beiden die Sachen, weil wir ja bei beiden in den Intros quasi die Erfolge erzählt bekommen haben. Apollo Crews natürlich. Auch da war so, fand ich es ganz interessant, weil natürlich, sind wir mal ehrlich, wenn wir über Apollo Crews reden, denken wir, yo, der ist irgendwie egal, so ein Midcard-Talent ist komplett Latte. Aber auch da, wenn du siehst, IC-Champ gewesen, da mal ein Belt gehalten, bei WrestleMania gekämpft, also ist jetzt nicht so, dass er nie was erreicht hat in seiner Karriere, ne? Aber natürlich keiner, an den wir uns blöd gesagt lange erinnern werden, wo wir sagen, Mann, Apollo Crews, oder? Weißt du noch? Nichtsdestotrotz mochte ich eben, dass man bei beiden so ein bisschen auf die Errungenschaften eingegangen ist. Das fand ich ganz cool und hat auch dem Match, was ja also nur eine persönliche Fehde ist, also kein Titelmatch, eine gewisse Bühne gegeben und gezeigt, ja, hier treffen gerade zwei besondere aufeinander. Das mochte ich.
Ja, und das Match an sich natürlich zwischen zwei super, super athletischen Wrestlern, die wir hier im Ring sehen. Und das hat sich ja auch schon sehr früh gezeigt, ne? Also gerade einen Apollo Crews, der ja immer wieder gekontert hat und quasi die Aktion von Carmelo Hayes auch oft vorhergesehen hat. Kai, die Athletik, die beide an den Tag gelegt haben, in Verbindung mit den Kontern, das war schon richtig gut, oder?
Ja, also davon lebt auch das Match, muss man ganz klar sagen. Also gerade diese Konterphasen, aber auch die athletischen Sachen, also auch zum Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe, war dieser eine Moonsault nach draußen, der super geil aussah von, ich glaube, weiß gar nicht, von wem er war, von beiden.
Das musste Crews gewesen sein.
Ich glaube, von Crews, der dann auch auf dem Boden war, wo ich mir dachte, oh, der ist auch, glaube ich, sehr fies. Davon springst du auch am besten nicht so viel in deiner Karriere.
Ja.
Aber da wirklich schönes Ding. Du hattest auch nicht nur diesen Flippy-Shit, sondern zum einen das Zielen auf die Rippen.
Ja.
Bei Apollo Crews das Zielen auf den Nacken. Also da hattest du ja auch einen Sinn drin, der sich auch später durchgezogen hat, gerade beim ersten Fall. Also sowas auch. Was ich ein bisschen schade fand, du hattest gerade beim Intro dieses Big Fight Feeling, dann kam Apollo Crews raus und er war den Leuten so egal. Das fand ich ein bisschen schade, also weil da kam ja kaum Reaktion, da musste er ja wirklich um Reaktion kämpfen,
ja,
dass die Leute für ihn jubeln. Das fand ich ein bisschen schade, weil du hast schon gemerkt, jo, die Leute haben hier Bock auf Carmelo Hayes und auch im Verlauf des Matches, obwohl er eigentlich ein bisschen der arrogante Heel ist, aber die Leute mögen ihn halt trotzdem, weil er cool ist. Man hat sehr gemerkt, wie auch ein Crews um seine Reaktion kämpfen muss, die sie dann auch trotzdem beide bekommen haben, aufgrund eben der Aktion, die sie zeigen, weil es spektakulär ist. Aber es war dann kein Selbstläufer, die Crowd reinzukriegen.
Nee, überhaupt nicht, ne? Also auch als dann, du hast es gerade schon angesprochen, Carmelo Hayes holt hier das 1-0 hier eben per Crossface Submission, auch da, du hast es richtig angesprochen, also diese Nackengeschichte wurde dann eben aufgegriffen, das hat gepasst und wie gesagt, da war schon ordentlich Zunder drin, finde ich, also da war schon viele große Aktionen mit dabei, das konnte man eben schon, ja, sich absolut gut anschauen hier an der Stelle und es ging dann eben weiter in den zweiten Fall mit einer Aktion, Kai, und da muss ich mal fragen, weil da bin ich wirklich mal kurz fast von der Couch aufgesprungen. Was war denn das? Ein Spanish Fly in den DDT oder was haben wir da gesehen?
Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben als Blockbuster DDT. Also es war ganz komisch, sah aber verdammt geil aus, muss man sagen. Also ich mag es ja immer, wenn ich Aktionen sehe, die ich so noch nie gesehen habe. Und da kann ich ganz klar sagen, habe ich so noch nicht gesehen. Und er hat auch sehr davon gelebt, dass er auch geil gesellt war.
Ja,
also aber, wirklich aber stark.
Ja, und da auch krass, ne? Also das kann auch richtig doof aussehen, aber in dem Augenblick war das richtig, richtig gut und habe ich auch so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Klar, so ein Spanish Fly im Stehen sieht auch immer cool aus, aber dass man das quasi in so eine Art DDT verwandelt, fand ich richtig stark. Hat mich sehr überrascht in dem Augenblick. Gab noch einen großen Bump nach draußen und natürlich, wir haben es auch schon in den Visionen gesehen von Apollo Crews, wussten wir, dass irgendwas mit Trick Williams passieren würde. Und Kai, ich weiß, dass von dir immer der Punkt kommt, wenn man Two out of Three Falls Match haben, ach ja, das geht ja 2-1 aus. Und wenn wir jetzt Richtung Finish von dem Match gehen, dann ging das ja nicht 2-1 aus, sondern da gab es ja dann noch ein paar Drehungen und Wendungen hier, die dann zu einem Clean Sweep geführt haben, was übrigens auch sehr gut natürlich zu diesem Baller-Charakter von Carmelo Hayes passt übrigens.
Das stimmt, also es sah ja auch sehr danach aus, als dann Trick Williams das Turnbuckle abmacht, ne, und dann geht Carmelo Hayes selbst rein, denkt man sich, ah, okay, jetzt gibt's das 1-1. War dann aber natürlich doch nicht so. Letztendlich, wo ich dann auch ein bisschen lachen musste, weil dann eben Trick Williams möchte eingreifen, hat ja auch den Stuhl bei sich, auf dem er erst ja nur saß. Und dann kommt da Commander Aziz natürlich. Aber es ist natürlich jetzt wieder Dabba Kato, den wir doch kennen von Raw Underground. Da war er doch mal aktiv. Um die ganzen, ganzen alten Kamellen auszupacken. Also war hier, hat Apollo Crews geholfen. Ich fand's eher witzig, weil ich mir gedacht habe, ah, guck mal, Commander Aziz, kannst du ein paar Gags im Podcast drüber machen? Kannst du Raw Underground nochmal erwähnen? Dafür hat mein Herz ein bisschen geschlagen. Aber es hat nicht geholfen, weil Crews klatscht ab, ist dann doch eher abgelenkt. Es gibt den Nothing But Net 2-0. Ding ist durch.
Ja.
Also Carmelo Hayes gewinnt hier clean. Nix mit 1-1, sondern 2-1, sondern nee, 2-0 Sieg für Carmelo Hayes. Wichtiges Ding. Natürlich sehen wir dann auch später, gut, war jetzt für ihn auch ein weiterer Schritt, um dann eben Bron Breakker herauszufordern, wenn wir zum Ende des Pay-Per-Views des Premium Live Events kommen. Freut mich erstmal, muss ich ganz klar sagen, für Carmelo Hayes. Finde ich gut. Ich hätte es, egal, ne, was mit Bron Breakker, kommen wir später zu. Weil das, was danach kommt. Ich lasse dir erst den Vortritt, dann bin ich dran.
Ja, was denn? Also, wir denken hier, wir kriegen ja das Comeback dieser großen Freundschaft. Also, man sagt ja hier so, ne, Shawn Michaels und Diesel, die standen ja schon im Schatten von Commander Aziz und Apollo Crews, wenn man ehrlich ist. Ne? Also,
absolut.
Und dann denken wir kriegen hier die Freundschaft. Commander Aziz, beziehungsweise Dabba Kato, hilft hier seinem gefallenen Kollegen wieder hoch, ne? Und dann gibt's so die Umarmung und dann wissen wir schon, nee, das wird nichts. Dann gibt's den bösen Blick in die Kamera und dann noch einen Chokeslam hinten dran. Chokebomb oben auf den Stuhl. Joa. Ich weiß nicht, ob man Apollo Crews damit einen Gefallen tut, dass man hier Dabba Kato mit wieder in diese Verbindung reinbringt. Weil das fühlt sich so ein bisschen an wie, ja, wir haben den noch, wir wissen nicht, was wir mit dem anfangen sollen. Komm, nehmen wir als Einstieg einfach diese alte Geschichte, diese alte Kamelle nochmal, wie du so schön gesagt hast. Ja, wie geht's dir?
Ja, es ist dieses klassische Problem, wenn man ein egales Tag-Team splittet und die dann gegeneinander fehlen lässt. Ne? Also jetzt, ich liebe sie ja trotzdem alle, aber es war auch damals beim Split von JTG und Chad, beim Split von Otis und dem anderen, Taki, genau, Tucker Knight. Es ist diese Fehde, wo du weißt, danach ist ganz schnell Catering oder Schlimmeres. Weil du hast es hier gemerkt, keiner juckt sich für Apollo Crews. Und jetzt kommt dann der Typ, der gegen Apollo Crews turnt, der uns egal ist, und dann sollen wir ihn hassen, weil er gegen Apollo Crews turnt, der uns egal ist. Also, du tust damit keinem Gefallen, es wird dann eine Fehde, die werden dann ihr Match haben. Höchstwahrscheinlich wird es ein Strap-Match, weil es immer ein Strap-Match ist bei so Fäden.
Oh, come on! Ja.
Und es interessiert keinen von uns. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also, ja.
Ja.
Nicht gut.
Nee.
Gar nicht gut.
Nee, nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht. Der arme Apollo, ey. Kann man, glaube ich, nur dazu sagen, ne? Er ist jetzt hier eindeutig mindestens eine Stufe runtergerutscht, ne? Nach seinen Geschichten mit Bron Breakker. Jetzt hier die nächste Niederlage und jetzt auch noch der Verrat von seinem alten Freund. Nee. Wenn man noch nicht mal mehr einem ehemaligen Soldaten trauen kann, dann weiß ich es auch nicht. So, machen wir weiter. Also das Match an sich hat mir sehr gut gefallen. Ich habe von einigen gelesen, die gesagt haben, Mensch, das ging mir zu lang. Und das war über 20 Minuten. Wie ging es denn dir, Kai? Du hast ja sonst nicht so lange Aufmerksamkeitsspanne.
Ja, ging mir auch einen Tacken zu lang. Aber also es ist halt auch so ein bisschen, wie viel Bock man auf die Feder hat, ne? Also was ich auch am Anfang gesagt habe, ich persönlich, also egal wie spaßig die Sachen dann auch im Endeffekt sind, ich brauche jetzt kein Apollo Crews Match 25 Minuten lang. Ne? Das ist so das Ding. Und du hast es ja auch bei der Crowd gemerkt, die war ja auch nicht die ganze Zeit dabei. Also der Hype war eben nicht so groß. Und natürlich prinzipiell gutes Match mit geilen Aktionen drin, aber ich kann die Kritik verstehen.
Okay, nur das will ich auch hier angebracht haben. Gehen wir weiter im Rundown. Wir hatten diesmal 6 Matches, deswegen war es ein bisschen länger als sonst. Es gibt nochmal Instagram-Action hier mit Valentina Feroz und Wendy Chu, unter anderem, ja, weil ja Feroz jetzt dann auf Lara Valkyria trifft. Diese ganzen Valkyren im Wrestling finde ich auch inzwischen echt schwierig. Wir sehen dann das angesprochene Segment mit Hanley und James, die hier Backstage feiern. Und ja, dann sehen wir das nächste Match. Und das ist nämlich das Match um die NXT Tag Team Championships. The New Day Titelträger treffen auf Gallus, auf Chase U und auf Pretty Deadly. Und gerade Chase U haben sich ja in den vergangenen Wochen zu absoluten Publikumsfavoriten hier entwickelt und haben auch einen riesigen Pop bekommen, als sie als Erste rausgekommen sind, Kai. Wie hast du hier den Aufstieg von Chase U gesehen und warst du auch hinter denen eigentlich?
Also natürlich auch Hometown Heroes, ne?
Ja.
Und ich habe ja auch so ein bisschen auf dem Discord gemerkt in den letzten Wochen, die Leute haben schon Bock auf Chase U, ne? Die sind dahinter. Ich mochte ja auch die verschiedenen Unterrichtsstunden, die wir schon in den letzten Don't Call It Takeovers gesehen haben. Das ist schon witzig und ich glaube sogar, um es ganz, ganz, ganz vorwegzunehmen, ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Champs werden. Dass man jetzt eben so ein bisschen den Umweg geht, die Faces nicht von New Day die Belts gewinnen zu lassen, dass man den Umweg über Gallus geht.
Über den langweiligen Gallus.
Ja, ist ja wirklich, die sind ja wirklich langweilig wie Streichen, Alter. Aber mir hat das Spaß gemacht. Also auch gerade so im Match mehr habe ich gemerkt, ja, das ist dumm, aber es ist witzig dumm. Und ich habe da Bock drauf. Also die können gerne die Tech-Champs werden, die können sich die Dinger holen. Die Crowd will das auch. Thea Hale und ich werden, glaube ich, keine Freunde. Weil ich habe dir auch währenddessen geschrieben, dass ich dieses Rumschreien brutal nervig finde. Du findest es sehr witzig, zeigt einfach nur, du hast keinen Humor.
Wieso hab ich denn keinen Humor, wenn ich es witzig finde und du hast Humor, weil du es nicht witzig findest?
Ja, weil du schlechten Humor hast.
Ach so, also okay. Dummen
Humor, deswegen aber hast du keine Ahnung von Humor.
Aber auch schlechter Humor ist Humor.
Das stimmt. Auch schlechte Werbung ist Werbung. Nee, also das fand ich wirklich sehr anstrengend und nervig. Ich habe da mich eher gefreut über meine Jungs, Pretty Deadly. Da hatte ich sehr viel Spaß mit. New Day sowieso größten Pop bekommen, müssen wir nicht drüber reden. Es ist eben New Day, ne? Die Leute lieben New Day und auch wir lieben den New Day. Gallus war auch dabei. Die sind wirklich scheiße langweilig. Da kann ich nichts gegen sagen. Ja, die haben ihre Aktion, die sehen auch gut aus. Das sind absolut keine schlechten Wrestler. Aber ich fand die auch schon bei NXT UK langweilig. Ich werde die immer langweilig finden. Also, ich fand auch Joe Coffey immer langweilig. Also,
ja.
Das ist ganz, ganz schlimm.
Die sehen halt so auf den ersten Blick beeindruckend aus und dann können sie es irgendwie nicht wirklich, da fehlt so ein bisschen was, ne? Also der erste Blick ist so okay, aber dann fehlt mir ein bisschen was. Und das war hier eben auch so. Und mir hat ja auch hier ein bisschen was am Match gefehlt. Mir war es am Anfang ein bisschen zu Comedy-lastig, gerade natürlich die Sachen mit Pretty Deadly und New Day.
Hör mal, was soll das denn heißen?
Da haben sie, finde ich, jeden Gag mitgenommen, ne? Also
übrigens, ich muss es anmerken, ich liebe diesen Handtritt von Pretty Deadly, wo dann der Gegner halt die Pretty Deadly Fingerbewegung macht.
Ja.
Das finde ich sehr witzig. Das ist mein Humor.
Ich fand das ja auch witzig, aber das ist so ein grundsätzliches Problem, was ich bei der ganzen Geschichte zwischen New Day und Pretty Deadly habe, dass Pretty Deadly zu oft wie die Trottel dastehen. Und das hat man hier auch sehr früh im Match schon gemacht. Das hat mich einfach ein bisschen gestört, weil ich finde, dass ich mag Pretty Deadly einfach sehr, weil die mich auch unterhalten. Ich finde auch die treffen mein Humorzentrum. Und die sind ja auch gute Wrestler und das finde ich eigentlich sehr stark in dieser Kombination, weil die auch sehr viel Charisma mitbringen. Hat mir hier am Anfang so ein bisschen gefehlt. Und klar, wir haben sehr viele Blind Tags hier gesehen. Kai, ist dir das auch aufgefallen? Es wurde ja wirklich hier von jeder Hinterrücks wurde irgendwie gewechselt. Hat dem Match auch nochmal zusätzliche Dynamik gegeben in meinen Augen.
Ja, also ich bin ja eigentlich kein Fan davon, deine Four-Way-Match zu haben und dann zu sagen, es dürfen nur zwei rein, wenn es ja offiziell No-DQ ist. Weil ich mir denke, was hält denn jetzt die anderen davon ab, einfach reinzugehen? Also was soll passieren? Das finde ich immer blöd. Von daher finde ich es dann wenigstens gut, dass sie mit den ganzen Blindtext gearbeitet haben, um mehr Flow ins Match zu kriegen.
Ja, wir haben dann auch gesehen, es ging ja dann auch so Richtung Mitte des Matches, ging es dann auch nach draußen und dann durfte jeder mal springen quasi und dann durfte, dann gab es noch einen Superplex auf alle nach draußen. Das hat schon Spaß gemacht. Also es war, ich finde, auch wenn man weitergeht, dann flott geführtes Tag-Match, wo du dann gegen Ende gerade immer wieder diese Momente gehabt hast, so, wo jeder die Chance gehabt hat, oder jedes Team hier die Chance gehabt hat, eigentlich zu gewinnen. Und kein Team sah jetzt wie der klare Verlierer aus, sondern im Endeffekt haben dann ja Gallows am Ende eben ja nicht unbedingt abgestaubt, aber haben dann eben schon so das bessere Ende für sich gehabt. Oder wie hat dir das Ende gefallen?
Also zum einen war ich enttäuscht, weil Gallows gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz, also ich fand, aber auch eben, weil du es angesprochen hast, dass der Anfang zu Comedy-lastig war. Ich fand eh, dass das Match brauchte, um so in einen gewissen Fluss zu kommen.
Mhm.
Also weil am Anfang war es wirklich sehr viel New Day gegen Pretty Deadly.
Ja.
Und gerade Gallows und Chase U sind viel zu kurz gekommen. Und eher so ab der Hälfte vom Match waren die überhaupt mal dabei. Die hatten zwar mehrere Spots und waren auch mal drin oder so. Aber wirklich was zeigen konnten die erst in der zweiten Hälfte. Das hat mir persönlich nicht so gefallen. Deswegen auf 16 Minuten, die hätte man besser nutzen können, finde ich, um mehr Teams reinzubringen. Also, weil wir hatten trotzdem geile Aktionen. Also, diese ganze Sache mit dem Tisch hat mir gefallen. Wenn erst der Tisch abgebaut wird, die Crowd freut sich. Stimmt. Die Deadly baut den Tisch wieder auf und stellt die Monitore wieder drauf. Das war ganz witzig. Dann geht dann Duke Hudson doch noch durch, der sich übrigens auch sehr gut macht in Chase U, meiner Meinung nach.
Ja.
Vom Loverboy zum University Boy, finde ich sehr witzig. Also der gefällt mir da echt gut drin. Ging dann durch den Tisch von Gallows und da fing dann ja auch kurz danach diese Chase U-Phase an, wo die sehr da waren, wo auch gerade Andre Chase seine Spots bekommen hat. Dann eben leider unterbrochen. Das mochte ich, das hat wirklich Spaß gemacht, das Ding. Und ja, dann das Ende, das wirkte, also das kam so aus dem Nichts, weil auch dieser Finisher von Gallows nicht wuchtig genug aussah, fand ich.
Ja, man hat sich ein bisschen gefragt, also ich habe mich zumindest ein bisschen gefragt, wo ist Pretty Deadly? Die haben ja vorher Kofi Kingston abgefertigt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob die danach noch mal eine Aktion eingesteckt haben, dass sie dann raus sind. Weil wir sehen dann ja Woods, der Kofi noch vorarm abwatscht quasi, dann aber von Wolfgang aufgefangen wird und dann gibt es eben diesen Running Kick in den Power Slam quasi rein. Kam für mich auch ein bisschen plötzlich und eben auch ein bisschen natürlich antiklimatisch, weil so dominant waren Gallows hier zu dem Zeitpunkt nicht.
Und besonders, wir haben den Move ja schon mal in einem Match gesehen und da sah der besser aus.
Ja. Yeah.
Also das hat mich gestört.
Aber ich glaube, die Variante, die du gerade angesprochen hast, mit über Gallows Richtung Chase U, könnte durchaus stattfinden. Ne? Wir haben ja in gar nicht allzu ferner Zukunft NXT Stand and Deliver im Rahmen des WrestleMania-Wochenendes. Wäre ja auch was, ne? Also ich glaube, da würden ja Leute auch auf Chase U abgehen.
Ja, natürlich. Also da habe ich auch Bock drauf. Also ich habe mich ja trotzdem gefreut eigentlich, wenn ich dann da bin, New Day zu sehen bei NXT. Jetzt sehe ich Gallows. Das finde ich ein bisschen blöd. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen der letzte Strom, an dem ich mich festhalte. Aber ich finde es auch logisch, dass man sagt, dass sich dann Chase U die Bells dann eben von den Heels holen und nicht vom New Day.
Ja. Ach ja. Ach, ich habe gedacht, ich werde so Gallows Ultras hier in drei.
Gallows, jeden Tag nur Gallows.
Ja. Also, das war auch hier launig, sage ich mal. Ne? Also, das war durchaus gut, hat ein bisschen gebraucht am Anfang mit viel Comedy, aber dann gegen Ende war da durchaus auch ein bisschen Pfeffer drin. Und ja, kommen wir damit eigentlich auch schon zum nächsten Match. Da treffen ja Roxanne Perez auf Toxic Attraction, also JC Jane und Gigi Dolin. Three-Way-Match um die NXT Women's Championship. Also, wie werden sich hier Toxic Attraction miteinander vertragen oder eben auch nicht? Auch hier No Countout, No DQ natürlich. Ja, ne, wir haben einen jungen Champion mit Roxanne Perez, die sich hier durchschlagen musste, aber es war eben eigentlich auch genau das, was man sich so ein bisschen erwartet hat. Und am Anfang eben sehr stark hat hier Toxic Attraction zusammengehalten und miteinander auch interagiert. Gegen Ende ist diese Verbindung immer stärker auseinandergebrochen, ehe dann eben ja Roxy mit der Sunset Flip Powerbomb hier den Sack dicht machen konnte. Dazwischen war es, wie ich finde, ein bisschen Schema F, ein bisschen unsauber und auch am Ende natürlich noch dieser große, ja, Table Bump, den wir von Gigi Dolin gesehen haben, auch der sah ein bisschen gestaged aus. Also ich habe hier ein Problem mit dem Flow gehabt und so mit den Aktionsfolgen insgesamt. Wie war es bei dir?
Auch da wieder, ich unterschreibe alles. Ich hätte dir das Match so vorschreiben können. Natürlich muss es ja so kommen, ne? Aber es ist erst, oh, 2-1 und dann, oh nein, ich möchte gewinnen. Ah, du haust mich aus Versehen, warte mal. Und jetzt fangen wir uns an zu schuppen und dann fangen wir uns an doch zu hauen, arbeiten noch nicht mehr zusammen. Dann sagen wir irgendwann wieder, ah, wir müssen doch zusammenarbeiten, aber dann fällt mir wieder auf, ach nee, ich möchte ja gewinnen und hin und her. Also es war wirklich brutal Schema F. Es war so vorhersehbar. Du hattest dann auch häufig diese am Anfang 2-1 und am Ende diese, immer die 1-1 Situation, wo jeder mal gegen jeder ran durfte. Aber auch gerade das mit den Unsauber, ganz viele Aktionen hatten gar keine Wucht, waren schlecht getimed. Und wir reden ja immer ein bisschen von dieser einer Sekunde, die es zu, also die es dann zu langsam war. Hier waren es häufig 2 Sekunden, die es zu langsam war, ist das Problem. Ich mochte das Suck It von JCJ, das war ganz witzig. Darauf hat auch die Crowd reagiert. Das fand ich ganz cool. Und auch dann mit hier JC Jane. Get the Table. Den Gag hat Gigi Dolin auch noch mitgenommen kurz. Das fand ich auch wiederum witzig, auch wenn es nur sehr leise gesagt wurde. Aber auch da beim Finish, der Table Spot. Absolut, ne? Großer Fan der Arbeit, Leute, großen Respekt, ihr könnt das alle besser als ich. Aber bei dem Tablespot hätte ich mir gedacht, den hätte ich auch noch nehmen können. Also, weil das war ja nur, du wurdest getreten und dann fällst du durch den Tisch. Da war ja nichts Besonderes bei.
Ne? Ja, aber auch da hat wieder so eine Sekunde gefehlt. Ne? Das ist auch wirklich was ich so ein bisschen schade finde. Wir hatten auch davor noch diesen Spot, wo es diesen Double Headbutt gegeben hat. Also vorher gab es einen Superkick, einen doppelten Superkick von JC, Jane und Gigi, dann Roxanne Perez am Boden und dann quasi hauen sich die beiden Toxic Attraction Members hier selbst mit dem Headbutt nieder und da war der Kamerawinkel falsch, das Timing war falsch und dadurch sah das dann alles sehr merkwürdig aus, dann ehe es in diesen Double Pin ging. Hat mir, also auch da, die Idee war klar, aber die Umsetzung war halt eher so, die war nicht, das war keine 1, sondern das war eher so eine 4 minus, wenn überhaupt. So, und das macht es dann eben aus. Und mir hat es hier wirklich ganz oft gefehlt, dass du diese Grenze zwischen Ambition, die war hier bei allen drei sichtbar. Du hast bei allen dreien gesehen, die wollten was Geiles auf die Beine stellen, aber da hat hier und da einfach immer noch was gefehlt. Das mag ein bisschen Erfahrung gewesen sein, das mag ein bisschen Dynamik gewesen sein, vielleicht auch hier und da ein bisschen überambitioniert, vielleicht auch nervös, ich weiß es nicht. Aber und das ist schade, weil du hast wirklich gemerkt, die wollen eigentlich hier ein großes Match auf die Beine stellen. Und das war auch kein schlechtes Match, um das nicht jetzt hier ganz mies zu reden. Das war auch nicht schlecht, aber da hätte was Größeres draus werden können. Ist es aber nicht, weil da eben immer wieder mal so kleinere Problemchen dabei gewesen sind. Ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Roxanne Perez verteidigt wenig überraschend ihren Titel. Und Toxic Attraction, mal sehen, wo es da für die hingeht. Ich bin mir sehr sicher, da kriegen wir schon ein bisschen Aufschluss drüber jetzt bei der aktuellen NXT-Episode.
Ich bin übrigens kein Fan vom Pop Rocks.
Ja, der sieht auch, ich weiß, was du meinst. Haben wir schon beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass der eher aussieht wie so ein etwas härterer Sunset-Flip.
Ja, genau. Also das ist ein ganz schlechter Code Red.
Ja, ich frage mich halt, woran es liegt. Also ist das die fehlende Wucht von Roxanne Perez? Ist es die fehlende Energie von ihr Gegnerin? Woran liegt's? Ich weiß es nicht. Also das ist so ein bisschen echt ein Problem. Aber kann ich nachvollziehen, weil auch hier war das ein ganz ähnliches Problem. So, und damit sind wir auch schon beim Main Event angekommen. Auch da wieder Special Entrance Time, diesmal für Grayson Waller, hier mit allerlei Cheerleader-Damen, inklusive goldenem Schuh und jeder Menge Champagnerflaschen. Ich muss sagen,
die fand ich echt witzig. Und Steiner-Look, ne?
Ja, stimmt. Stimmt, mit der
was man vielleicht ansprechen sollte.
Ja, genau, mit der wie heißt das Ding denn?
Kettenhemd, was man nicht als Hemd trägt, sondern Kettenhut.
Kettenmütze.
Ja, Kettenmütze. Kettensturmhaube.
Genau. Nein, aber das mochte ich schon mal sehr, weil auch das sorgt dann dafür, dass man Grayson Waller einfach gut hassen kann. Und das hat sich dann auch so durchgezogen im Match. Wir sehen dann Bron Breakker, der hier nichts zerstört zur Abwechslung mal, also mal was ganz Neues, sondern er hat sich die Energie aufgehoben, wird aber gleich.
Der kommt ja durch so ein Dingens rein, durch so ein Grayson Waller Papier.
Ach ja, stimmt, stimmt, das hatten wir auch noch.
Ja.
Stimmt, das war mir nicht groß genug, weißt du.
Schwer fair.
Ja.
Er hat nichts zersägt, dann ist es nicht mal ein Bron Breakker.
Der hat ja doch kein nichts zerschlagen oder sonst irgendwas, keine Ahnung, mein Gott, gibt tausend Möglichkeiten. Nee, aber es gibt ja, geht ja gleich los und da habe ich gedacht, so, ach guck mal, das ist ja eigentlich ganz cool, weil er ist ja wirklich am Anfang direkt Tempo im Match. Hat für mich auch gepasst, auch dass Grayson Waller gleich zu Beginn wirklich hier so gezeigt hat, ich will den Belt haben und ich bin mir auch für keinen Umweg und für keinen miesen Trick zu schade. Wie war es bei dir?
Ja, also das hat ja auch gepasst.
Ja.
Also weil auch natürlich Grayson Waller weiß, ja, ein Bron Breakker ist gefährlich, deswegen muss ich schlauer sein als der, ähnlich wie auch mit der Metallplatte, bei die wir, was wir schon bei NXT gesehen haben. Und das hat er ja auch hier weiter gezeigt. Dass er draußen angreift. Auch da natürlich, Bron Breakker ist Bron Breakker und ist stark, wehrt sich auch. Deswegen geht's relativ schnell in den Ring wieder. Wo dann auch ganz klar nochmal gesagt wird, yo, hier ist kein Sieg durch Entkommen.
Ja.
Weil das ja auch eine Sache, die viele Leute so ein bisschen verwirrt hat. Weil, wie du schon gesagt hast, es wurde dann durch Tweets und einer Pre-Show angekündigt. Aber sind wir mal ehrlich, im Normalfall, wer guckt die Pre-Show von einem NXT-Event, ne? Bei aller Liebe.
Und wer hört auf den Kommentar, wenn Booker T dabei ist?
Auch das natürlich. Also, das war so ein bisschen das Problem. Und du hast es schon angesprochen, ich muss es nochmal sagen, weil auch, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit Kopfhörern geguckt, sondern dann normal über den Fernseher. Und auf einmal fängt Booker T an zu reden und Grayson Waller mit Dolph Ziggler zu vergleichen, weil er so ein bisschen arrogant ist und sagt dann Sachen wie, ja, Dolph Ziggler hätte ja auch mehr erreichen können, wenn er nicht so arrogant wäre. Fängt einfach an, über Dolph Ziggler zu reden im Match. Dann sagt Vic Joseph, yo, aber der war ja das Champ, das Champ, das Champ, das Champ und das Champ, Champ. Und dann sagt Booker T, ja, aber der hätte ja trotzdem mehr erreichen können. Und ich denke mir, ach cool, einfach Dolph Ziggler runter machen, so, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Es ist wirklich schrecklich, was dieser Mann da macht.
Ja, unterschreibe ich komplett so. Deutlich besser hat mir da das Heelwork von Grayson Waller gezeigt.
Ja.
Also allein dieses Chihuahua-Bellen, was er zwischendurch mal gemacht hat, da musste ich sehr laut lachen.
Ja, das war witzig, aber generell, also das wurde ja am Ende noch immer mehr, aber bei jeder Aktion immer dieses Arrogante, weil auch Breakker natürlich immer wieder durch seine Power durchkommt, harte Aktionen bringt, aber sobald die kleinste Aktion von Grayson Waller durchkommt, sofort irgendwas Arrogantes machen, fand ich schon sehr, sehr gut. Und was ich auch geil fand, auch wieder eine Aktion, wo ich nicht genau weiß, wie man sie nennen sollte, das war auch die Aktion von Grayson Waller.
Das Surfboard?
Ja, das Surfboard. Also, ja, weil Booker T 100 mal Surfboard geschrien hat, aber ja, also dieses dieser Frankensteiner Blockbuster Killswitch, den fand ich sehr geil.
Ja, dieser rübergerollte, ich würde es als Rollover Chicken Wing Faceplant bezeichnen. Vielleicht.
Ich bleib bei Blockbuster Kill Switch.
Ja, was auch immer. Ja,
aber also der sah auf jeden Fall sehr cool aus, den mochte ich.
Ja. Nein, generell, also die beiden haben jetzt hier sehr basic gearbeitet, so würde ich es einfach mal sagen. Also gerade in dieser Anfangsphase haben wir immer wieder, wie du richtig gesagt hast, eine Bron, der mit Kraft, mit Energie zurückkommt und dann gibt's mal einen Griff in die Augen oder irgendeine andere Hinterhältigkeit. Auch Grayson Waller sehr oft ausgewichen, gerade ganz früh im Match, wo dann Bron einfach in den Käfig voranstürmt und er wirft ihn dann hinterher noch ein paar Mal in den Käfig hinein. Und man hat das, wie ich finde, ganz gut verkauft, diese konträren Charaktere, die wir hier eben im Ring haben. Und auch gerade, dass Grayson Waller eben sehr aggressiv gewesen ist. Und das kulminierte dann ja darin, dass er hier Bron Breakker ins Seil gefesselt hat, also ein bisschen diesen Andre the Giant Spot gemacht hat und dann ja zum Beispiel den Running Dropkick in die Ecke gezeigt hat oder dann auch diesen Shoulderblock auf Bron, der sich nicht wehren konnte. Und dann hat es mich aber auch schon wieder ein bisschen gestört, weil Bron dann den Hogan gemacht hat oder wie auch immer, dass der ständig sich aus allem möglichen Kram aufgrund seines Zorns, ne, der hat auch hier, wo du gerade schon God of War angesprochen hast, der hat auch den Zorn-Special irgendwo.
Der aktiviert auch immer Rage.
Genau. Und dann powert der sich da raus. Ich so, ach, nö. Was war das, Kai?
Ja. Besonders ist also diese ganze Abfolge, es gab da ja vorher noch diesen sehr schönen Grayson Waller-Elbow, der da vom Seil gesprungen ist zum Two-Count. Da wird dann die Seile eingeklemmt, Grayson Waller ganz halt arrogant, hier und da mal eine Faust, hier und da mal ein Slap, dann diesen Shoulder-Block beziehungsweise Spear, ne, diese verschiedenen Sachen, den Dropkick, den du genannt hast. Dann auch kurz danach gab es den Low-Blow in den Stunner, nochmal für zwei. Ja, also er steckt ein, ne? Die ganze Zeit. Dann haben wir dann eben die Szene, wo Grayson Waller nach oben klettert. Wir denken, oh, kriegen wir jetzt einen Dive, ähnlich wie wir es schon bei Wargames gesehen haben. Aber nix, Bron Breakker geht hoch. Wir sehen Superplex, was schon ein krasser Move ist. Aber auch der sah ein bisschen gefährlich aus. Also da wurde sich ein bisschen zu spät auf den Rücken gedreht, fand ich. Das sah ein bisschen böse aus. Aber auch da dann, was mich so nervt bei diesen Bron Breakker-Matches, bei allen, die wir haben, es geht immer so ein bisschen hin und her, du hast gerade so ein Match, du hast deinen Fluss und dann irgendwann so nach 14 Minuten Spear, vorbei. Das ist in jedem Match so.
Ja.
Also, ne? Und ja, natürlich Waffe und krass und hat er wieder Wut aktiviert, aber es ist jedes Mal, ja, du hast ein Match, was gerade in so einen gewissen Fluss kommt, was noch nicht ansatzweise gut ist, also wo du sagst so, Mann, das ist gerade so ein geiles Match, sondern das dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Du merkst gerade, ja, wir kommen immer mehr so in Richtung zu einem gewissen Höhepunkt, der nicht ein Spear aus dem Nix ist, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Und dann ist immer vorbei. Also zwei Spears Ende, das ist so langweilig. Weil jedes Bron Breakker Match endet, dass ich da sitze und mir denke, krass, war jetzt vorbei.
Ja, und auch hier, wir haben schon in dem Match zuvor kritisiert, es war sehr Standard, so fühlte es sich an. Ne? Das war nicht schlecht, aber es ist eben auch nicht aus diesem, ja, ist ganz gut, ist ganz okay, rausgekommen. Sondern dafür hat mir zumindest was an Dramatik gefehlt. Da hat mir dann auch wirklich so diese Kurve gefehlt. Auch vielleicht meine Charakterentwicklung bei Bron Breakker. Weil der kommt halt immer mit seinem, man thematisiert vorher, ja, vielleicht könnte diese Wut ihm mal zum Nachteil gereicht werden. So, nee, er kommt ja immer damit durch, ne? Und wie du sagst, am Ende enden die Matches immer ähnlich. Ich fand, man hat Grayson Waller hier gut präsentiert. Der war hier der das Match getragen hat in meinen Augen, der mit seinem Charisma, mit seinen Möglichkeiten, die der Charakter ihm bietet, eben auch das Match wirklich interessant gemacht hat. Und Bron Breakker gewinnt das Ding am Ende hier. Klar, kann ich verstehen, dass man mit ihm Richtung NXT Stand and Deliver geht, aber es hat mich dann irgendwann, hat es mich ein bisschen verloren, muss ich einfach sagen, weil es mir dann eben zu standardisiert gewesen ist. Natürlich auch hatten wir diesen großen Spot am Ende, ne, mit dem Superplex oben runter, und der sah beeindruckend aus, aber danach fehlte mir dann so ein bisschen was, dass man da noch drauf aufbaut und diese Emotionalität, die so ein großer Spot eben kreiert, auch einfach mitbringt. Das Ding dann zu beenden, ging mir ein bisschen zu schnell. Und das Match war auch nur 15 Minuten lang. Also auch das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus holen können. Ja, Kai, und danach kommt dann eben das, was du schon angesprochen hast, ne? Carmelo Hayes kommt raus. Wir haben hier einen auf dem Käfig jubelnden Bron Breakker und da gibt es ein bisschen einen Stare-Down zwischen den beiden. Wird jetzt Carmelo Hayes derjenige sein, der Bron Breakker entthront, oder ist es nur ein weiteres Opfer?
Ich denke, dass es Carmelo Hayes wird. Aber also das Problem ist, wie gesagt, also auch von dem, was ich lese, die Leute mögen ja Carmelo Hayes echt gerne, ne? So, mir gibt der halt nicht so viel auf einer emotionalen Ebene. Ich sehe den immer und sage, yo, der hat Charisma, das ist ein guter Wrestler, aber der ist mir, also hart gesagt, ist der mir egal.
Tja, du hast es halt nicht verstanden, ganz einfach.
Kann sein. Aber weiß nicht, sitzt du dann da mit deiner Carmelo Hayes Fahne und sagst dir, oh, geil, geil, geil?
Go Hayes, klar. Ich habe die ganze Zeit meine Fahne und meine Kappe an, weißt du?
Stark. Nothing go, but Hayes.
Go Isotopes. Ja. Auf jeden Fall, der Main Event ist gelaufen. Wir haben schon quasi die nächste Fädenankündigung hier. Wie bist du jetzt aus dieser NXT-Show rausgegangen, aus Vengeance Day?
Ich fand, es war eine schwächere NXT-Show. Also, weil die Matches an sich haben, also die, zumindest die großen Matches haben Spaß gemacht, aber es ist jetzt kein Match dabei, wo ich sage, das muss ich unbedingt nochmal gucken. Da ist keins, was mir lange im Gedächtnis bleiben wird. Das war über weite Strecken Standardkost, dann teilweise auch gute Standardkost, gerade wenn ich an den Opener denke, aber auch Main Event war so, pf, ja, das Frauenmatch, also das Frauentitelmatch war auch so, pf, ach, keine Ahnung. Das Tag-Match hat zwar Spaß gemacht, aber das kannst du auch so zeigen. Also das ist auch nicht, wo du sagst, Mann, dafür muss ich ein NXT Premium Live Event schauen. Und das Gefühl hatte ich bei vielen Matches, außer jetzt vielleicht noch bei Hayes gegen Cruz und beim Opener. Aber sonst, ich fand's wirklich diesmal irgendwie schwach und nicht rund. Und ich bin heute mal wirklich ganz knallhart, ganz, ganz knallhart. Ich gebe 3 Bananen von 8.
Kann ich verstehen. Würde ich sogar mitgehen, weil für mich die ganzen Matches oder viele der Matches, wenn ich jetzt gerade überlege, eigentlich bis auf Wesley gegen Dijak, was aufgrund anderer Dinge für mich kritisierbar gewesen ist, aber die sind alle nicht aus dem Quark rausgekommen, ne? Wie du gesagt hast. Die waren alle so, das war alles eine souveräne 3, aber das ist dann eben auch insgesamt nicht genug, um mich emotional mitzunehmen. Und das ist was ich von Wrestling erwarte, dass ich davor sitze und wirklich mitfiebere. Und zum Beispiel beim Rumble, dem ich ja 4 Bananen gegeben habe, da hatte ich diese Momente, wo ich dabei gewesen bin und wo ich sage, ja geil, deswegen will ich weiterschauen. Jetzt denke ich mir so, ja gut, Carmelo Hayes gegen Bron Breakker ist okay. Aber da fehlte mir so dieser Funke, dass ich sage, ja, yeah. Und das war eben hier sehr oft nicht gegeben, sondern es war, ich glaube jetzt da Dienstag Vorschrift ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es war mir zu viel Basic Wrestling und dann auch bei diversen Matches kleinere Probleme, sei es jetzt Timing-Probleme, Pacing-Probleme oder andere Schwierigkeiten, vielleicht auch mit den Charakteren, dass das eben für mich eine Show gewesen ist, die ist gut vor sich hingeflossen so, aber ohne den großen Eindruck zu hinterlassen. Und deswegen ist es auch für mich ein bisschen unterdurchschnittlich und deswegen lande ich bei einer 3. Genauso wie du auch von 8.
Ja.
So. Damit sind wir durch, Kai, und hoffen wir auf besser Wetter bei NXT Stand and Deliver.
Ja, das stimmt. Also wäre schon ganz cool. Besonders, weil ich live vor Ort bin.
Du musst demnächst 1 Euro in die Kaffeekasse zahlen, für jedes Mal, dass du sagst, dass du da irgendwo vor Ort bist.
Ja, aber ich zahle dafür so viel Geld, damit muss ich ganz lange angeben dürfen.
Okay, fair enough. Ja, Kai, finale Worte Richtung NXT Vengeance Day.
Bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mehr erwartet.
Ja, schreibt uns gerne mal, wie ihr die Show empfunden habt. Also auch da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Da reicht es von, das war eine gute Show, bis hin zu, es war eine unterdurchschnittliche Show. Also schreibt uns da gerne mal, wie ihr NXT Vengeance Day wahrgenommen habt. Könnt es in die Kommentare schreiben, auf Patreon oder Steady. Ihr könnt es natürlich auch auf den Discord schreiben. Da freuen wir uns natürlich dann sehr drüber. Einige haben da sogar schon die persönliche Review quasi gepostet. Dankeschön auch dafür. Und ja, damit sind wir dann durch mit dieser Special Review und dann geht's diese Woche auch noch weiter mit einem Year One. Freut euch darauf und in dem Sinne sage ich wie immer Dankeschön fürs Supporten, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.